Hallo, liebe Leute. Na, habt ihr mich vermisst? Wer ihr sagt jetzt nein, sagt nichts Falsches. Mein Name ist Mel und ihr hört eine neue Folge von meinem mellisteriösen Lost Place Podcast. Also an die Leute, die die anderen Folgen auch schon gehört haben, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich mir diesmal viel mehr Mühe gegeben habe, irgendwie eine kreativere Begrüßung zu finden. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr? Ich weiß, es ist immer noch so, ich würde mich ja gerne so direkt mit jemandem unterhalten. So ist es dann auch manchmal auch viel angenehmer meiner Meinung nach, wenn man sich das selber anhört. Aber ich bin halt hier alleine, ne? Also die Einzigen, mit denen ich rede, das seid ihr. Naja, in der Realität gerade das Mikrofon. Und ohne Scheiß, mich guckt da gerade. Ja, gut, es fängt ja schon gut an, ne? Ihr seht gerade nicht das, was ich sehe. Ich stecke mit dem Kopf unter so einem Handtuch und vor mir lächelt mich so ein Pikachu an. Ohne Witz, ich packe euch das in die Story oder ich mache einen Beitrag darüber. Ich verlinke euch den Beitrag auch direkt in die Shownotes. Das heißt, ihr müsst dann nicht irgendwie auf den Social-Media-Kanälen nach dem Bild suchen, sondern ihr könnt einfach auf den Link klicken und dann habt ihr das. Scheiße. Warum ich da auch gerade so lachen muss, es ist halt kein normaler Pikachu, wie man ihn halt kennt, so gelb, schön, sondern den haben wir aus so einem Automaten auf der Kirmes gezogen. Und der ist so, der ist weiß, der sieht aus wie ein Skelett irgendwie. Und das Lächeln ist halt wirklich, also es ist wie in so einem Horrorfilm, ne? Hat irgendwer Angst vor Puppen oder so? Oder vor Clowns? Ich meine, das gibt's ja, es gibt ja diese Phobie vor Clowns oder vor Puppen. Also diese Person dürfte jetzt hier nicht hocken, wo ich hocke. Ist auf jeden Fall witzig, ich verlinke euch das. Und ich verlinke euch da nicht nur jetzt hier diese blöde Ansicht, die ich gerade habe, sondern auch Fotos und Videos zu dieser Folge, denn das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Wie waren eigentlich eure 3 Wochen? Ich meine, ich weiß nicht, ist das ein bisschen zu lang? Die 3 Wochen, die ihr immer auf eine Folge warten müsst? Würdet ihr lieber alle 2 Wochen eine neue Folge haben? Oder jede Woche, das muss ich von vornherein sagen, das schaffe ich jetzt noch nicht. Aber das könnt ihr gerne auch mal schreiben, vielleicht bestenfalls in die Kommentare oder in die Kommentare unter dem aktuellen Reel dann zu der Folge. Das würde mich wirklich mal interessieren. Was mich allerdings auch interessieren würde, ist, kennt ihr das? Ihr wart mit jemandem zusammen, ihr trennt euch oder ihr habt euch mit jemandem wirklich gestritten. Nicht immer ist es so, dass man nach dem Streit wieder gut zusammenfindet. Manchmal trennt sich da wirklich Wege, sei es bei einer Freundschaft, bei einer Familie. Ja, oder auch bei einer Beziehung. Aber es gibt leider Gottes auch Situationen, wo die Gegenseite die Geschichten ganz anders wiedergibt, als sie wirklich waren. Und ich rede jetzt nicht davon, ich meine, jeder erzählt ja immer irgendwie das so ein bisschen anders oder mit seinen eigenen Worten oder mit seinen eigenen Emotionen, gerade nach einer Trennung. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, kennt ihr das, wenn jemand einfach was erzählt, was überhaupt nicht so war? Also so komplett Sachen hinzudichtet, die nie passiert sind? Oder, und jetzt müsst ihr euch alle mal in eure eigene Lage versetzen, irgendwer hat sowas Ähnliches schon mal erlebt, ihr schafft es euch irgendwie aus einer, ja, ziemlich schwierigen Situation entweder zu befreien oder da rauszukommen, sei es irgendwas, weiß ich nicht, Emotionales oder was auch immer. Und dann kommt irgendwer daher, vielleicht auch einer eurer Freunde oder Bekannten und stellt sich so als Held dar und behauptet, dass er derjenige ist, der euch aus der Situation rausgeholfen hat. Oder behauptet, ohne ihn hättet ihr das gar nicht geschafft. Dabei wisst ihr, dass habe ich allein mir zu verdanken? Oder schlimmer noch, diese Person, die sich dann als Held darstellt, ist eigentlich mitverantwortlich, dass sie überhaupt in der Situation wart. Ja, hört sich erstmal ärgerlich an. Viele von euch, glaube ich, wissen auch, worauf ich hinaus will oder vergleichen es gerade mit Situationen, die sie selbst erlebt haben. Doch jetzt stellt euch mal vor, das passiert euch nicht nur im Privaten, sondern das passiert euch und ihr steht völlig in der Öffentlichkeit. Also so eine Situation. Stellen wir uns mal vor, euch passiert etwas wirklich, wirklich Schlimmes, Gott bewahre, und die Medien schreiben Dinge, die einfach nicht stimmen und stellen euch völlig anders dar, als ihr seid, als ihr wart und stellen auch die Situation, die passiert ist, ganz, ganz anders dar, obwohl ihr eh schon zu kämpfen habt. Ich weiß nicht, ist der ein oder andere jetzt neugierig? Ja, Mel, worauf willst du hinaus? Komm mal endlich zum Punkt. Ihr werdet noch früh genug erfahren, warum ich euch das alles jetzt hier irgendwie so erzählt habe und ihr irgendwie jetzt so ein bisschen ratlos dasteht. Das werdet ihr erfahren. Aber Leute, bitte, bitte zieht euch Boxhandschuhe an, denn das ist eine Folge, die wirklich, ja, die euch wirklich ja mit motivieren kann, ne? Also wenn ihr den Podcast gerne hört, wenn ihr Sport macht oder den Haushalt macht, ihr werdet den plötzlich viel besser machen, den Haushalt, und auch nochmal ein paar Züge mehr beim Sport schaffen, denn diese Folge kann sehr, sehr wütend machen, vor allem wenn ihr jemand seid, der, ja, für Gerechtigkeit ist. Und eigentlich haben wir jetzt frisch eingeführt, liebe Leute, dass ich jede Woche eine von euren, ja, in Anführungsstrichen paranormalen Stories erzähle, die entweder euch erzählt worden sind, von Familienmitgliedern von euch oder die ihr selbst erlebt habt. Das lassen wir diesmal aber weg. Da war eine Story bei, die fand ich aber jetzt so semi-spannend, sag ich mal so, um sie hier zu erzählen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das sagen soll. Aber auch so oder so, diese Folge heute hat rein gar nichts mit paranormalen Aktivitäten zu tun. Über den Ort, über den ich gleich berichten werde, ranken keine paranormalen Stories. Aber dafür steckt dahinter eine andere Geschichte. Irgendwie habe ich jetzt versucht, hier so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja, Mel, komm auf den Punkt. Über welchen Ort sprichst du denn jetzt? Wir wollen jetzt wissen, was ist es für ein Gebäude? Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, die Folgenbeschreibung bzw. der Titel der Folge, der verrät es ja eigentlich schon. Und zwar geht es heute in ein Gefängnis. Das Gefängnis, ehemals Zelle 2, Salinemoor. Da ich vorher noch nie ein verlassenes Gefängnis besucht hatte, also es war tatsächlich mein allererstes verlassenes Gefängnis, verlassenes Gefängnis, ja, wie auch immer, war mir von Anfang an klar, ich muss da unbedingt hin. Ich muss mir den Ort aus der Nähe anschauen. Ich war total interessiert daran, wie das wohl so ausschauen mag, wenn man wirklich da vor Ort ist und so sieht, wie so ein Gefängnis immer mehr zerfällt. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch The Walking Dead geschaut hat, in der dritten Staffel, wo die auch in einem Gefängnis sind. Und ich sag euch ganz ehrlich, das hat einen schon ein ähnliches Feeling gegeben. Also es war schon wirklich krass. Und so habe ich es mir auch vorgestellt. Ja, also die Adresse rausgesucht, bei der Recherche halt einen Teil der Geschichte schon erfahren. Ja, Adresse ins Navi eingegeben und erstmal schockiert gewesen, wie weit das eigentlich weg war von dem Standpunkt aus, wo ich war, und losgefahren. Aber diesmal nicht alleine, weil, also nicht, ich bin ja eh nie alleine, aber es war nicht nur Taylor dabei, sondern auch noch ein guter Hundekumpel von Taylor, und zwar der liebe Jerry. Das war seine allererste Lost Place Tour und er wurde natürlich auch ausreichend gesichert. Ein taktisches Geschirr hatte er an, stabile, gefestigte Hundeschuhe. Ja, und dann ging's los. Dazu sollte ich vielleicht auf jeden Fall erwähnen, dass ein Bekannter von mir vorher noch bei dem Ort war und so konnte er mir über den aktuellen Zustand ja Bescheid geben, sodass ich wusste, dass ich beide Hunde problemlos und gefahrlos mitnehmen kann. Es ist nämlich so, dass ich mich, bevor ich einen Hund mitnehme, zum Lost Place, nicht bei jeder Tour ist Taylor dabei, ich erkundige mich immer vorher über den Zustand. Es gibt Orte, da fahre ich erstmals ohne Hund hin und komme dann ein zweites Mal vielleicht wieder, wenn das für den Hund möglich ist, um ihn dann mitzunehmen und es auch nochmal ein zweites Mal zu erkunden. Viel entgeht einem ja auch beim ersten Mal, vor allem wenn viele Eindrücke da sind. Hier war es aber durchaus möglich, beide Hunde problemlos mitzunehmen. Also das sind halt auch Sachen, worauf ich achte. Bitte nicht einfach eure Hunde wahllos einpacken und irgendeinen Lost Place, wo ihr noch nie vorher wart, besuchen. Das ist nicht ganz so geil. Ne? Es ist nicht nur für uns Menschen sehr gefährlich ab und zu, sondern es kann natürlich auch für unsere Vierbeiner gefährlich sein. Und ich achte da wirklich auf nahezu alles. Und gerade weil ich auf alles achte, war auch von Anfang an klar, die Hunde bleiben hier bei diesem Ort definitiv ausnahmslos an der Leine. Ach ja, noch bevor wir losgefahren sind, habe ich natürlich den Rucksack gepackt, ja, und das Allerwichtigste vergessen. Und zwar eine Taschenlampe. Ich bin ohne Taschenlampe losgefahren. Ist natürlich auch so semi-geil bei einem Lost Place, der riesengroß ist, wo es kein Licht mehr gibt. Ja, das ist mir tatsächlich erst später aufgefallen, aber es ist leider auch schon öfter passiert und dann mache ich das meistens so, dass ich quasi filme und dabei den Blitz direkt anhab, also den Blitz anhab und auch direkt film. Dann habe ich noch mehr Videomaterial und ja, es leuchtet zwar nicht ganz so geil, weil man kann das Licht halt nicht bündeln, ne? Du hast halt einfach nur diese blöde Handykamera, aber es war okay. Es war nämlich tagsüber, als wir da waren. Hier muss ich euch sagen, die Autofahrt, als wir dann losgefahren sind, die war auch schon wirklich spannend, denn der Weg führte uns über eine alte Militärstraße und über ein altes Militärgelände. Da stand dann kurz davor ein großes Schild mit der Aufschrift Privatgelände, befahren auf eigene Gefahr. Aber da das Navi mich auch direkt da durchgeführt hat quasi, hatte ich gar keine andere Wahl, als da lang zu fahren, denn ich kam ja gar nicht von da oder komme ja gar nicht von da und kannte mich dementsprechend nicht aus. Und da jetzt noch einen Schleichweg zu finden, kurz bevor man ankommt, ja, nee, hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Und fand es auch ziemlich spannend, also dadurch. Da waren allerdings auch noch andere Warnschilder, zum Beispiel Achtung, Schussgeräusche, Fotografieren verboten, also so eine Kamera, und die war dann halt durchgestrichen rot. War schon ziemlich interessant. Die Fahrt übers Militärgelände war schon ziemlich lang. Ich erinnere mich nicht mehr, wie lang, aber ich glaube bestimmt so eine halbe Stunde. und man konnte auch links und rechts ab und zu Panzer erhaschen. Im Allgemeinen war es ein sehr flaches Gelände. Es war schon wirklich interessant. Ich weiß gar nicht, ob es davon noch Aufnahmen gibt. Ich muss unbedingt mal nachschauen. Nach der Aufnahme mache ich das auch mal direkt. Und falls ich welche finde, lade ich euch die natürlich im dazugehörigen Video direkt hoch. Jedoch nach der langen Fahrt durch das Militärgelände war es nicht mehr weit. Es lag sehr, sehr abgelegen. Und als wir gerade auf dem Parkplatz fuhren, also von dem Gefängnis, das lag auch sehr abgelegen, entdeckten wir ein anderes Auto. Schnell wurde uns jedoch klar, wer der Besitzer des Autos war. Es war eine Mama mit ihren Söhnen, die sich das Gefängnis und das Außengelände anschauten. Wir liefen zunächst einmal außen herum und deckten in einem Gebüsch ein silbernes Auto. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist vorne so ein Parkplatz, dann sind da so Steine vor, dass du quasi nicht mit dem Auto komplett am Gefängnis vorbeifahren kannst, sondern nur auf dem Parkplatz bleiben kannst mit dem Auto. Und wir haben aber trotzdem das Gefängnis einmal komplett zu Fuß umrundet. Und da war dann auf der linken Seite im Gebüsch so ein silbernes Auto, so eine Art Kombi oder was. Die Marke ist mir leider entfallen. Das war ziemlich, ziemlich merkwürdig, weil das wirkte irgendwie so, als würde das jemand verstecken wollen. Was ich ein bisschen komisch fand, aber das war wirklich mitten in so einem Gebüsch drin. Also einfach da reingefahren, über die Wiese, mitten in dem Gebüsch. Ja, aber gut, wir haben keine weitere Person oder so entdeckt. Ja, und als wir dann das Gefängnis einmal komplett umrundet hatten, gingen wir auf das Hauptgelände. Wir schauten uns das große Eingangstor an. Massive Gitterstäbe, meterhoch, oben herum Stacheldraht und seitlich das Haupttor. Das war der Eingang. Durch den konnten wir auch eintreten. Im Übrigen steht das Gefängnis zum Verkauf, beziehungsweise laut Stand 2022 stand es zum Verkauf und das Gefängnis ist heute seit 50 Jahren verlassen. Das Witzige ist auch, liebe Leute, die Kaulitz-Brüder, die kennt ihr alle, ne? Manche von euch feiern auch den Podcast und was weiß ich. Egal, auf jeden Fall, die hatten damals überlegt, ob sie das Gefängnis kaufen. Die wollten daraus irgendwie so eine Party-Location machen oder so. Und ich bin ganz ehrlich, das stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich cool vor. Ich meine, überleg mal, so eine riesen Party-Location in einem verlassenen Gefängnis. Ja, aber es ist halt ja wirklich ziemlich, ziemlich groß und der Kauf scheiterte irgendwie daran, dass sich die Stadt irgendwie dann doch uneinig war, wem das Gefängnis letzten Endes wirklich gehört. Ja, und dann verlief das alles so ein bisschen im Sand. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt aktuell noch kaufen kann, darüber konnte ich leider nichts herausfinden. Aber ich sag's euch, liebe Leute, ich wäre definitiv für eine Gefängnis-Party-Location. Nee, aber ehrlich, ich habe auch damals darüber nachgedacht, weil als ich das letzte Mal da war, war es 2023, genau. Und da hatte ich darüber nachgedacht, wie geil das eigentlich wäre, wenn man das irgendwie erwerben kann und daraus vielleicht so ein Tiergnadenhof macht oder irgendwie sowas in der Art. Ja, aber es ist natürlich mit massiven Kosten verbunden, mit einem Zeitaufwand, da muss man natürlich sehr, sehr, sehr viel investieren. Aber die Grundidee ist auf jeden Fall cool und es gibt viele, viele Ideen, die viele Menschen haben bezüglich, ja, des alten Gefängnisses. Doch aktuell wird es leider nur von Urbexern heimgesucht, nicht von Geistern oder so. Gerade für so einen Tiergnadenhof eigentlich voll geil, weil es ist wirklich, wirklich sehr, sehr riesig. Und als wir reingegangen sind, sind wir zuerst durch so eine Riesenhalle gegangen. Ja, diese sah aus wie so eine Werkstatt, wo man halt gearbeitet hat, wenn man da als Gefangener, ich wollte gerade sagen, stationiert war, ne? Also wenn man halt Gefangener in diesem Gefängnis war. Als wir dann aus der Werkstatt, aus dieser sogenannten Werkstatt wieder rauskamen, gelangen wir direkt wieder auf den großen Hof und von da in eines der Gebäude. Ich glaube, wir waren noch nicht mal im kompletten Gefängnis, ehrlicherweise. Dort gab es dann mehrere Flure und unter anderem auch Zellen. Man konnte so richtig erkennen, wo das Essen durchgereicht worden ist. Man konnte Büroräume erkennen. Zusätzlich gingen wir dann auch durch mehrere Treppenhäuser und schauten uns mehrere Etagen an. Unter anderem gab es auch mehrere Höfe. Diese waren wahrscheinlich für den Ausgang. Die waren aber wirklich relativ klein gehalten. Mit auch so einem kleinen Sicherheitshäuschen drauf, einer Tischtennisplatte. Ja, und das war auch schon alles sehr, sehr, sehr verwildert. Doch das Gefängnis an sich, ehrlicherweise, das fand ich war in einem sehr, sehr guten Zustand noch. Und ich finde ganz ehrlich, die Zellen waren eigentlich auch noch ganz okay. Also sie waren nicht so sehr kaputt. Das Einzige, was sehr kaputt war, war die Mensa. Ein paar Sachen waren da wirklich sehr, sehr stark von Vandalismus befallen. Und zum Beispiel die Mensa, da hingen richtig so die Kabel von der Decke. Man hat auf jeden Fall erkennen können, dass da einige Kabeldiebe sich schon zu schaffen gemacht haben. Und Leute, als wir da waren, haben wir einfach so Geräusche gehört. Wie so Schritte, als wird da noch jemand sein. Aber wir haben absolut niemanden gesehen, außer am Ende. Und ich sag's euch, das war wirklich richtig gruselig. Wir waren irgendwann auf jeden Fall mit dem Gefängnis durch und ich glaube wirklich, dass wir nicht alles erwischt hatten. Wir waren auf so einem großen Sportplatz da noch. Ja, das war, glaube ich, das große Außengelände. Da waren tatsächlich zwei Sportplätze und eine riesengroße Wiesenfläche. Und die Mauern halt. Und ringsrum lagen irgendwelche Sachen, unter anderem einen Besenstiel. Den fand Taylor einfach richtig geil und hatte ein bisschen Spaß damit. Danach sind wir Richtung Ausgang gegangen. Und wir waren gerade auf dem Rückweg und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich noch auf den Turm wollte. Also ich wollte gerne in einen der Wachtürme, die an den Ecken von den Mauern halt waren, raufsteigen oder reingehen. Also man konnte da ja von innen rein und hoch und irgendwie. Das hätte bestimmt mega geile Aufnahmen gegeben, aber irgendwie kamen wir da gar nicht zu. Das Gelände war auch einfach viel zu riesig, um alles abzuklappern. Und das ist mir auf dem Rückweg eingefallen. Und dann habe ich einmal hochgeguckt und nochmal hochgeguckt. Und dann habe ich es gesehen. Da saß jemand. Zumindest konnte man die Silhouette einer sitzenden Gestalt erkennen. Als würde da irgendwie ein Mann oder irgendwas sitzen halt. Du konntest, es wurde halt schon dunkel, es war Dämmerung. Man konnte hochgucken, aber du hast genau erkannt, dass da jemand sitzt. Allerdings war das nicht einfach nur so, dass da jemand saß, sondern diese Person, diese Gestalt schwankte dann so von links nach rechts. Mega, mega gruselig. Dann habe ich einmal ganz kurz zu den Hunden geguckt, nochmal hochgeguckt und dann ist diese Gestalt ganz, ganz langsam nach hinten gegangen, als würde sie in Zeitlupe nach hinten fallen. Also man muss dazu sagen, es war ziemlich, ziemlich hoch und man konnte halt wirklich nur diese schwarze Silhouette davon erkennen, aber es war mega merkwürdig. Es war einfach merkwürdig. Also entweder war das irgendwer, der sich da versteckt hatte oder ein Geist. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ich weiß es nicht. Dann im Zusammenhang mit dem Auto, was da im Gebüsch war. Ja, und dadurch, dass das so ein riesen Gebäudekomplex war, mir war die ganze Zeit klar, irgendwie werden wir hier gerade nicht alleine sein. Sei es jetzt irgendwelche Kabeldiebe oder was weiß ich, man weiß ja nicht genau, was sich manchmal für Gestalten auf so Orten rumtreiben, ne? Doch was oder wer da wirklich war, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Genau, und als wir gegangen sind, war es halt wirklich schon fast komplett dunkel. Sehr, sehr, sehr späte Dämmerung. Da fängt es ja automatisch schon an, irgendwie ein bisschen gruselig zu werden. Zumal, als wir aus dem Gefängnis dann draußen waren, wir von außen, als wir gegangen sind, immer noch Geräusche aus dem Gefängnis gehört haben. Ja, und das Gefängnis, das war im Übrigen ein Hochsicherheitsgefängnis mit 212 Haftplätzen, 194 Einzelplätzen und 18 Gemeinschaftsplätzen. Die hatten auch einen geschlossenen Vollzug mit 144 Haftplätzen, wovon 128 Einzelplätze und 16 Gemeinschaftsplätze waren. Auch für die U-Haft gab es 22 Plätze und 20 davon waren Einzelplätze. Im offenen Vollzug gab es 28 Einzelhaftplätze. Ja, liebe Leute, aber man sollte nicht so ausatmen, wenn man ins Mikrofon spricht. Das muss ich mir noch abgewöhnen. Aber jetzt kommen wir zu der eigentlichen Sache, denn als wir noch im Gefängnis drin waren, bevor wir es verlassen hatten, kamen wir zum Schluss noch in einen Raum, in dem sich einiges nicht so ganz Geiles abgespielt hat. Und zwar handelt es sich bei diesem Raum um das Büro einer damaligen Sozialarbeiterin, die im Gefängnis gearbeitet hat. Zu diesem Ort konnte man tatsächlich auch schon mit einfacher Recherche sehr, sehr viel herausfinden. Doch meine Recherche ging diesmal auch noch ein bisschen tiefer. Zum Beispiel ist damals jemand ausgebrochen und zwar so, dass die Beamten davon überhaupt nichts mitbekommen haben. Also der ist einfach rausspaziert, ne? Und dann irgendwie aufs Dach über den Stacheldraht und weg war er. Und das als Hochsicherheitsgefängnis. Aber nicht nur das, liebe Leute, hier spielten sich auch mehrere Geiseldramen ab. Und eines dieser Geiseldramen, eines dieser Geschichten, ließ mir einen besonderen Schauer über den Rücken laufen. Vor allem, weil auch die Zeitungen damals über diesen Vorfall ziemlich Mist geschrieben haben. Beziehungsweise teils Sachen anders dargestellt haben, als sie eigentlich waren. Um auf die Anspielungen am Anfang zurückzukommen, liebe Leute. Und ich möchte euch jetzt gar nicht viel länger auf die Folter spannen, denn ihr wollt garantiert auch so langsam mal wissen, ja, was ist denn jetzt da Spannendes passiert? Warum warst du denn da? Ja, liebe Leute, wir schreiben das Jahr 1996. Es ist Montag. Katharina Bennefeld-Kersten, die damalige Anstaltsleiterin und Diplompsychologin, ist gerade auf dem Weg, die Anstalt zu verlassen und hat auch gerade ihr Büro abgeschlossen. Doch der 26.02.96 endet für Katharina Bennefeld-Kersten anders, als sie hätte es jemals erahnt. Man sollte auf jeden Fall dazu sagen, dass Katharina nicht typisch aussieht, wie man sich eine Gefängnisleiterin vorstellt. Und für alle, die sich jetzt fragen, Mel, wie sieht denn eine Gefängnisleiterin in deinen Augen aus, beziehungsweise wie stellst du sie dir vor? Ich hab absolut keine Ahnung, aber irgendwie so, ja, ein bisschen kerniger, ne, breiter gebaut. Ich weiß auch nicht. Doch Katharina sieht sehr, sehr schlank aus, hat lange rotbraune Haare und ist ziemlich lässig gekleidet. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich sie mir komplett anders vorgestellt. Sie hatte auch im Allgemeinen einen ziemlich guten Draht zu den Gefangenen, hat die Anliegen der Gefangenen sehr ernst genommen und die Kollegen haben sie daraufhin auch sehr zu schätzen gewusst und respektiert. Sie ist halt wirklich gerne auf die Anliegen der Gefangenen eingegangen. Es ging dann manchmal darum, ja, mir passt das und das nicht, ich fühle mich hier und da unwohl, und sie hat es halt ernst genommen und auch geguckt, ob man das irgendwie, ja, lösen kann, ob es da eine gemeinsame Lösung gibt, die man finden kann. Und auch das wussten die Gefangenen sehr, sehr, sehr zu schätzen an ihr. So, aber nun wieder zurück. Die damals 48-Jährige war gerade auf dem Weg, die Anstalt zu verlassen und hatte auch schon ihr Büro verschlossen. Sie stand nun mit ihrem Hund in der Hand, noch in der Eimpforte, und sprach mit einem Tourdienstleiter. Plötzlich stießen die Vertreterin, gefolgt von dem Pastor, hinzu. Kurz und knapp teilten sie mit, dass die Sozialarbeiterin, die ja in dem Büro, wo wir drin waren, war, liebe Leute, nicht aufzufinden sei und sie auch auf keinerlei Anrufe reagiert. Auch der Gefangene Holger M., der wegen Vergewaltigung und Mord bereits seine Haftstrafe abgesessen hat, sich jedoch jetzt in Sicherheitsverwahrung befindet, ist nicht in seiner Zelle. Und das Ganze fiel auf, als das Abendessen ausgegeben werden sollte. Die Tür der Sozialarbeiterin ist abgeschlossen, also von dem Büro. Doch sie muss sich noch im Gefängnis befinden, denn sie hat ihren Schlüssel noch nicht abgegeben. Zuletzt gesehen wurde die Sozialarbeiterin, als sie mit Holger in ihr Büro gegangen ist. Aber wo war Holger jetzt? Ja, Holger war nicht dort, wo er sein sollte, und die Sozialarbeiterin unauffindbar. Schnell konnte man jedoch eins und eins zusammenzählen und die Anstaltsleiterin Katharina Benefeld-Kersten brachte ihren Hund zurück in ihr Büro und verschloss die Tür. Nun wurde der Alarm ausgelöst. Und das, liebe Leute, hört sich ja wirklich im ersten Moment ziemlich nach Geiselnahme an, oder? Und ja, genau das stimmt auch, deswegen auch der Alarm. Schnell gingen sie zum Büro der Sozialarbeiterin. Der Schlüssel steckte einfach im Zylinderschloss von innen. Zu hören war überhaupt rein gar nichts. Die beiden Bediensteten sprachen davon, dass umgehend die Flex her müsste, um die Tür aufzukriegen. Doch, wie seht ihr das, liebe Leute? Ich meine, die wissen doch gar nicht, was darin abgeht, oder? Ganz genau. Und der Meinung war auch die Anstaltsleiterin. Denn die hielt sie zurück. Denn sie durften jetzt nichts unternehmen, was das Leben der Geisel gefährden konnte. Sie wussten ja nicht einmal, was gerade hinter der Tür wirklich abgeht. Und ich weiß, ihr fragt euch jetzt, aber was passierte denn dann? Aber seid nicht so ungeduldig. Denn plötzlich klingelte das Telefon im Stationsbüro und Katharina nahm den Hörer ab. Am Hörer die Sozialarbeiterin. Diese bat nun um Ruhe, da Holger dies wünsche. Katharina war klar, dass sie in Gefahr ist. Doch ihre Stimme vermittelte keine Panik, sondern eher das Gefühl von angstvoller Trauer. Nun gab die Anstaltsleiterin den Auftrag, die Polizei zu unterrichten und sprach selbst mit dem Mann. Katharina Benefeld-Kersten wusste so ziemlich alles über Holger. Und was genau sie wusste, was ihr jetzt auch wissen müsst, ist Folgendes. Damals vergewaltigte er eine junge Frau und erdrosselte sie danach. Wegen einer weiteren Vergewaltigung kam er dann in Sicherheitsverwahrung. Sie kennt ihn, halt aber auch durch diese Gespräche und hatte allgemein, also im Allgemeinen, so dachte sie zumindest, einen sehr, sehr guten Draht zu ihm. Zu allen Gefangenen, gerade in der Sicherheitsverwahrung, weil sie auch immer wieder Gespräche mit denen führte und Anliegen von denen sehr, sehr, sehr ernst nahm, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Für Holger war eigentlich eine Therapie angeordnet, der aber mehrfach ablehnte, aus Angst, sich vor anderen bloßzustellen. Erst vor ganz kurzem hatte man es geschafft, mit viel Überzeugungskraft ihn zu einem Versuch zu bewegen. Und nun, ausgerechnet jetzt diese Geiselnahme, nun ist der Anstaltsleiterin schnell klar, dass die Therapie bzw. der Therapieversuch gescheitert und Holger unkalkulierbar ist. Und das klingt natürlich jetzt erstmal nach einer sehr gefährlichen Situation. So empfand Katharina es im Übrigen auch. Ihr ist nämlich sofort klar, dieser Mann darf die Sozialarbeiterin keinesfalls länger in seiner Gewalt haben. Sie versuchte mit ihm zu sprechen und ihn vom Aufgeben zu überzeugen. Sie deutete einen straffreien Rücktritt seiner Tat an, als straffrei für das, was er da gerade abzieht. Doch das lehnte er ab und gab sich herrisch und drohend. Na, ihr wisst ja, liebe Leute, sie ist gerade immer noch am Telefon. Also Katharina Benefeld-Kersten telefoniert in diesem Augenblick mit Holger M. Er forderte absolute Ruhe auf dem Flur und abwarten. Katharina wusste, er würde die Sozialarbeiterin töten, wenn er sich nicht ernst genommen fühlt. Um das zu wissen, kannte sie ihn gut genug. Sie wusste auch, dass sie ihn aus ihrer Rolle rausholen muss. Sie hat es ja schon des Öfteren geschafft und im Allgemeinen einen sehr, sehr guten Draht zu den Gefangenen und wird von vielen, vielen auch, ja, wie gesagt, sehr geschätzt und sehr respektiert. Also gerade von den Gefangenen, ne? Und jetzt ist halt die Frage, was ist nun ihr Plan, um diese trickige Situation irgendwie zu lösen? Das verrate ich euch. Sie bot sich nun als Austausch der Sozialarbeiterin an. Ihre Vertreterin versuchte es natürlich noch, also sie versuchte definitiv, sie noch davon abzuhalten. Doch Katharina Benefeld-Kersten setzte sich wie auch so oft durch. Doch jetzt versetzt euch mal in die Lage des Häftlings. Da bietet sich die Anstaltsleiterin gerade quasi als Austauschgeisel an. Das würde mich als Häftling ja ziemlich misstrauisch machen. Und ja, der Mann wurde auch ziemlich misstrauisch und wollte kurz überlegen. Danach stellte er seine Voraussetzung. Alle Bediensteten sollten die Station umgehend verlassen. Katharina sagte ihm zu, denn wenn sie dies jetzt nicht einhielt, hätte sie jegliche Möglichkeit, Verhandlungen auszuhandeln, verspielt. Und trotzdem war Holger noch etwas misstrauisch. Sie teilte ihm mit, dass die Polizei informiert ist und keiner hier einschreitet. Er willigte daraufhin ein. Und so beginnt der Abend, den sich Katharina Benefeld-Kersten garantiert ganz anders vorgestellt hatte. Sie gingen nun wieder zu der Tür des Büros und standen davor. Die Tür wird aufgemacht. Ein Spalt und die Anstaltsleiterin zieht sie auf. Holger steht hinter der Sozialarbeiterin und hält ihr ein Messer an den Hals. Die Sozialarbeiterin blickt dem Messer etwas abgewandt und ihr Kopf ist etwas schräg, ihr Kinn erhoben. Er sagt der Anstaltsleiterin, dass sie eintreten soll. Doch Katharina fordert, die Sozialarbeiterin erst gehen zu lassen. Er zögert und umklammert die Sozialarbeiterin etwas fester. Katharina wiederholt, dass sie erst eintreten werde, wenn er sie losließe. Und tatsächlich, liebe Leute, gab er daraufhin nach und die Sozialarbeiterin verließ stumm den Raum. Sie warf zwar noch einen Blick zu, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach froh war, da jetzt rauszukommen und zu leben. Die Anstaltsleiterin trat nun ein. Der Raum, also das Büro, ist recht klein. Etwa 8 Quadratmeter mit einem kleinen Fenster, welches halb von einem Schrank verdeckt wird. In der Mitte des Raums befindet sich ein Schreibtisch, auf dem eine Schreibtischlampe brennt. Unter dem Schreibtisch der Alarmknopf. Auf dem Boden liegt ein Aschenbecher sowie ein undefinierbares schwarzes Stück Stoff und eine Wasserflasche. Und ich denke, einige von euch denken sich jetzt, dass ihr doch bewusst sein muss, dass ihr nun ein Kampf bevorsteht, den sie gewinnen muss. Und ja, das ist ihr auch durchaus bewusst. Und das wusste sie auch. Das Ding an der Sache ist nur, er hatte einen Vorteil. Er war bewaffnet, sie nicht. Und sie wusste, er würde die Waffe auch einsetzen. Doch nun musste die Anstaltsleiterin, die sich nun in der Rolle der Geisel befindet, erst einmal sicher sein, was er überhaupt will. Was sie weiß, ist, dass der Mann ein Mann ist, der zu handeln glaubt nach dem Motto ein Mann, ein Wort. Sie müssen Vereinbarung treffen, das ist ein Fakt. Den ersten Beweis der beidseitigen Glaubwürdigkeit haben bereits beide erbracht. Er hat die Sozialarbeiterin freigelassen und die Anstaltsleiterin hat den Raum alleine und unbewaffnet betreten. Einige werden sich jetzt denken, dass das ja auch eigentlich total grob fahrlässig ist, egal was für einen guten Draht man glaubt, zu einem Gefangenen zu haben, weil man ja nie weiß, was passiert. Ja, und da bin ich auch ehrlicherweise zum Teil auch eurer Meinung. Zunächst ist es aber so, Holger M. hält sich zurück und überlässt ihr den Anfang des Gesprächs. Seine Antworten sind zunächst etwas knapp. Er vermittelt ein bisschen das Gefühl von misstrauischer Ratlosigkeit. Und dann klingelt das Telefon. Holger hebt den Hörer ab und äußert nun auch seine Forderung. Er will absolute Ruhe und in dieser Ruhe ein Gespräch mit der Anstaltsleiterin führen. So ungefähr 1,5 Stunden, also jetzt ungefähr bis 20 Uhr. Der Kriminalbeamte willigte ein und wollte aber auch noch die Anstaltsleiterin sprechen. Sie versicherte ihm, dass alles in Ordnung sei. Soweit, denn die offensichtliche Dramatik der Situation musste sie natürlich ausblenden. Und nun fängt Holger M. an zu sprechen. Ja, und über was fing er an zu sprechen, beziehungsweise was ist denn jetzt eigentlich seine eigentliche Mission? Das fragt ihr euch und das fragte sich zum Teil auch in diesem Moment die Anstaltsleiterin. Er spricht zunächst über Themen, die die beiden auch schon früher thematisiert hatten, zum Beispiel Haftbedingungen der Sicherheitsverwahrung. Ungefähr 1/2 Stunde später hörte man diverse Geräusche und Krach auf den Fluren, denn die Gefangenen hätten jetzt eigentlich Ausgang und machten sich mit Klopfen und Rufen deutlich bemerkbar. Doch das machte Holger nervös. Katharina reagierte jedoch ziemlich schnell und rief den Beamten an, also den Beamten von gerade, und bat um Ruhe. Der Kriminalbeamte rief kurze Zeit später erneut an und forderte Holger auf, den Hörer neben sich liegen zu lassen. Er versicherte nochmal, dass die Polizei sich so zurückhalten wird und er in Ruhe sein Gespräch fortfahren kann. Holger ist einverstanden. Katharina fragt Holger nun auch einfach ganz direkt, warum er das Gespräch erzwingen musste und nicht einfach einen Antrag gestellt hat. Natürlich weicht er der Frage aus, denn ein Mann wie er bittet kein Gespräch. Doch das Gespräch im Allgemeinen verläuft ruhig und für die Umstände relativ entspannt. Circa 45 Minuten später, um 19.15 Uhr, versucht Holger über den Hörer Getränke zu bestellen. Er will ein Bier, nachvollziehbar. Doch das wird ihm abgelehnt. Dies nimmt er allerdings auch so hin. Er fragt die Gefängnisleiterin, ob sie etwas trinken mag. Und obwohl sie eigentlich nichts will, bestellt sie sich eine Cola. Denn so müsste die Tür geöffnet werden und sie könnte wenigstens jemanden sehen. Es ist natürlich trotzdem für sie eine Situation, die enorm innerlichen Stress auslöst. 15 weitere Minuten vergehen und wir haben jetzt 19.35 Uhr. Das Ende des Gespräches nähert sich. Der Kriminalbeamte am Hörer erinnert ihn an die Abmachung, also an die Einhaltung der Abmachung. Denn alle anderen haben ihre auch eingehalten. Holger widerspricht absolut nicht und stellt auch keine weiteren Forderungen. Doch die Cola ist immer noch nicht eingetroffen. Ja, aber wieso betone ich das jetzt so, als wäre das so super, super spannend so? Aber die Cola ist immer noch nicht eingetroffen. Merkt euch, das ist die Cola für die Anstaltsleiterin eigentlich, ne? Ihm wurde das Bier ja verwehrt und sie hat dann halt eine Cola genommen, auch wenn sie eigentlich jetzt nicht unbedingt was trinken wollte. Ja, und die ist halt immer noch nicht eingetroffen. Egal, ihr merkt euch das bitte. Und jetzt aktuell ist es so, dass alle dasselbe Ziel haben. Also das Entschärfen der Situation und die Rückkehr in den normalen Alltag. Für Holger muss es gleich so entspannt, allerdings auch so realistisch wie möglich ablaufen. Er soll in Begleitung eines Anstaltsbediensteten in eine Zelle zurückkehren, ohne dass die Polizei heute eingreift. Die Anstaltsleiterin lässt den Ablauf am Hörer vom Kriminalbeamten bestätigen. Zusätzlich soll ein Bediensteter Holger M.'s Wahl ihn zurück in seine Zelle bringen. Und das Ganze möglichst ohne Zeitverzögerung, denn diese bedeutet natürlich auch Risiken in so einer Situation. Und das alles, da denkt ihr euch bestimmt auch gerade, hört sich doch bis jetzt eigentlich ziemlich gut an, so vom Ablauf her. Und ja, das habe ich zunächst auch gedacht. Um 19.35 Uhr fordert die Anstaltsleiterin eine Liste aller Bediensteten an, die mittlerweile in der Anstalt eingetroffen sind, damit Holger sich einen davon aussuchen kann. Allerdings ist die Cola zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht eingetroffen. Und auch mit der Liste wird sich jetzt ziemlich viel Zeit gelassen. Gegen 19.45 fragt Holger die Anstaltsleiterin nun, was denn los sei. Und Katharina Bennefeld-Kersten spricht nun in den Hörer. Herr Mühlbein wartet auf seine Liste, die Liste der Bediensteten. Außerdem wartet er noch immer auf die Getränke. Daraufhin wird er gesagt, dass die Vertreterin wegen der Liste unterwegs sei und sie ja nicht beides gleichzeitig machen kann und die Liste doch Vorrang hat. Es gab dann tatsächlich ein ziemliches Hin und Her, wo die Liste denn sein könnte und wer sie hätte. Und Katharina sagte die ganze Zeit, schaut mal da und da und erklärte auch, wo sie sein könnte. Nun wartet die Anstaltsleiterin gespannt am Hörer auf die Rückkehr des Kriminalbeamten, der auf der Suche nach der Liste der Bediensteten ist. Plötzlich hört sie Gerede am Hörer. Ein absolutes Durcheinander. Holger bekommt zum Glück jedoch das nicht mit. Dann ist endlich der Kriminalbeamte wieder am Hörer. Es ist jetzt 19.50 Uhr, also die Zeit ist jetzt eigentlich um. Naja, aber der Bedienstete strahlte zunächst nur Zuversicht aus und ist ruhig. Doch die Liste hat er noch nicht. Die Anstaltsleiterin hat zu diesem Zeitpunkt 1000 Gedanken. Denn es fehlt doch nur noch dieser Schritt. Also es fehlt ja jetzt wirklich nur noch die Liste, dann kann sie wieder gehen. Holger ist nämlich eigentlich noch entspannt gewesen. Dann wäre sie endlich wieder frei und es könnte wieder Normalität einkehren. Doch jetzt beginnt Holger so langsam zunehmend unruhiger zu werden. Er merkt nämlich auch, dass weder die Liste noch die Cola kommt. Er wird zunehmend misstrauisch. Das Problem ist nämlich, dass wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, Gefahr im Anzug ist. Plötzlich ist das Rattern von Hubschraubern zu hören. Holger schwört darauf, die Polizei hinter dem Fenster gesehen zu haben und sie auf dem Dach gehört zu haben. Katharina Bennefeld-Kersten denkt sich nur, dass es doch nicht sein kann. Sie glaubt daran, dass die Polizei sich an die Abmachung hält und die Liste gleich da ist. Holger fordert sie jetzt auf, das Licht der Schreibtischlampe auszuschalten, indem sie den Stecker unter dem Schreibtisch zieht. Doch sie weigert sich. Er belässt es erstmal dabei. Und jetzt ist es mittlerweile 19.53 Uhr und Holger nimmt den Hörer aus der Hand. Er spricht noch in den Hörer und meint, dass er den Kontakt jetzt unterbrechen werde, bis er wisse, was hier lief. Ja, liebe Leute, ihr merkt ja schon, dass ich mit der Liste da ziemlich Zeit gelassen wird, beziehungsweise dass es ziemlich lang dauert. Und die ist halt auch immer noch nicht da und auch nicht die Cola. Das Ganze klingt ja irgendwie so ein bisschen danach, dass es Holger einfach nur darum geht, dass Abmachungen eingehalten werden. Und es ist ja auch so, dass er bereit war, rauszugehen, jetzt mit einem Bediensteten seiner Wahl, und alles wäre in Ordnung gewesen. Der Kriminalbeamte am Hörer versucht jetzt verzweifelt, dass Holger den Kontakt nicht abbricht. Die Liste hat er offenbar wirklich nicht vorliegen. Er nennt jetzt Namen der Bediensteten, die Holger zurück in die Zelle bringen können, und versucht ihn zu erklären, dass er das Gespräch, was so gut begonnen hatte, gut zu Ende führen möchte. Holger wird jetzt lauter. Er sagt ausdrücklich, dass er hier keine Polizei haben will und erstmal wissen möchte, was hier überhaupt jetzt läuft. Nun wird absolut hin und her diskutiert. Keine Liste. Kein Bediensteter, dem Holger vertraut, der ihn zurück in die Zelle bringt. Nun sagt der Beamte Folgendes. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie lassen Frau Benefeld-Kersten gehen und Sie gehen alleine zurück in Ihre Zelle. Ah, ich höre gerade, da kommen Sie gar nicht hinein. Das hat also gar keinen Sinn. Den Vorschlag hätte ich Ihnen gemacht, dann wäre die Situation gelöst und es wäre vorbei. Die Anstaltsleiterin ist nun absolut still. Sie weiß nicht, was für ein Konzept die Beamten da gerade verfolgen. Nun ist es 20.02 Uhr. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders, denn Holger stellt jetzt seine Forderung. Fluchtauto und Geld. Die Anstaltsleiterin spricht jetzt auch nochmal mit dem Beamten und nun hat er sogar die Liste und gibt sie durch. Doch an dieser ist Holger nun nicht mehr interessiert. Es ist einfach absolut zu spät. Der Bedienstete spricht jetzt wieder mit Holger und es ist ein absolutes Hin und Her. Also der Bedienstete spricht jetzt mit ihm und versucht ihn irgendwie zu erklären, wie seine Situation gerade ist. Und der Holger, der hat tatsächlich eine Katze in seiner Zelle und der Bedienstete fragt nun auch, ja, was ist eigentlich mit der Katze? Wie wollen Sie sich denn um die Katze kümmern? Was passiert denn da mit ihr? Und Holger dann so, ja, das weiß ich dann nicht. Holger hat nochmals seine konkreten Forderungen gestellt, Fluchtauto und Geld. Doch der Bedienstete versucht da irgendwie mit ihm zu reden und ihn irgendwie so zu überreden. Der Kriminalbeamte diskutierte hin und her. Und letzten Endes sagte Holger dann das, was er die ganze Zeit wiederholt hatte. Nein, ich habe meine Forderungen gestellt. Und melden Sie sich erst wieder, wenn das Fluchtauto und das Geld da ist. Aus die Maus. Das sagte er wortwörtlich und legte dann den Hörer zurück in die Gabel. Und für manche, die den Fall sogar kennen, die werden sich fragen, hä, die tschechische Zeitung hat doch damals geschrieben, dass er gar keine konkreten Forderungen gestellt hat oder Anforderungen. Ja, liebe Leute, und die Zeitungen zu dieser Zeit, die schrieben so einiges. Nicht nur die tschechische Zeitung, sondern auch die Hannoversche Allgemeine und noch weitere schrieben sowas in der Art. Doch das hat er. Er hat ganz zu Beginn konkrete Anforderungen gestellt, ne? Cola, Liste, und er möchte in Ruhe reden, keine Polizei. Und auch jetzt hat er konkrete Anforderungen gestellt. Nun ist es bereits 20.15 Uhr. Es herrscht kurze Stille im Raum. Doch Holger bricht nun das Schweigen, indem er die Anstaltsleiterin auffordert, ihre Jacke und ihr Jackett auszuziehen. Und falls ihr die Shownotes und die Beschreibung der Folge nie lest, was ziemlich blöd wäre, weil ihr müsst das eigentlich machen, da sind manchmal Quellenangaben, dann sind da Links zu den Beiträgen, wo ihr dann Fotos oder Videos zu den jeweiligen Orten sehen könnt. Und auch Triggerwarnung. Hier nochmal eine Triggerwarnung. Gewalt und Vergewaltigung. Bedeutet, wenn ihr das nicht hören könnt, einfach kurz den Part skippen. In seinen Händen hält er auf der einen Seite das Messer und auf der anderen Seite Tesafilm. Katharina Benefeld-Kersten hofft zu diesem Zeitpunkt, dass wirklich die Polizei vor dem Fenster war und die Situation richtig einschätzt. Nun fesselt er ihre Hände hinter dem Rücken und knebelt sie zusätzlich. Sie bekommt kaum noch Luft und kann nur noch leicht durch die Nase atmen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie froh, dass sie nicht erkältet ist. Was sich witzig anhört, rettet ihr vermutlich hier tatsächlich das Leben. Jetzt bleibt ihr tatsächlich nur noch die Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Beamte gleich wieder anrufen würde und nach ihr verlangen würde. Denn dann würde er wissen, dass gerade gar nichts mehr in Ordnung ist. Doch das Telefon klingelt nicht. Holger ist aktuell überzeugt davon, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt und die Polizei ihn einfach erschießen würde. Seine einzige Perspektive ist jetzt die Flucht. Er schaltet nun selbst das Schreibtischlicht aus und im Raum ist es jetzt dunkel. Nun ist es 20.30 Uhr und das Telefon klingelt. Es ist ein Beamter, der vorher nicht gesprochen hatte, denn die Gesprächsführung hatte sich geändert und die Polizei meinte, sie werde jetzt andere Seiten aufziehen. Holger droht jetzt, dass er sie umbringen wird. Und Katharina Benefeld-Kersten weiß, er würde ihr einfach die Kehle durchschneiden. Sie weiß auch, dass sie jetzt auf gar keinen Fall in Panik geraten darf, obwohl sie sich jetzt gerade in diesem Augenblick so sehr an seine Straftat erinnert. Bis zu diesem Anruf hat er sie im Übrigen schon einmal vergewaltigt. Am Hörer verlangt die Polizei tatsächlich auch gar nicht nach ihr. Holger beendet das Gespräch, weil es sowieso zu nichts führte, und fragte Katharina danach, sie haben wohl vor überhaupt nichts Angst. Man muss dazu sagen, er hat sie bis zu dem Zeitpunkt immer noch gesiezt. Sie wusste dadurch, dass er sie das gefragt hat, ist sie immer noch ein ernstzunehmender Gegenspieler. Und das trotz der Vergewaltigung. Um 20.55 Uhr klingelte das Telefon erneut und Holger forderte die Getränke ein, die ja bis da immer noch nicht eingetroffen sind. Aber von den Bediensteten kam keine Bemühung, mit der Anstaltsleiterin zu sprechen. Keiner verlangte nach ihr. Keiner fragte nach ihr. Um 21.10 Uhr telefoniert der Mann erneut und forderte nochmal Fluchtauto und Geld bis 23 Uhr. Zusätzlich wollte er bis dahin dann auch absolute Ruhe haben. Daraufhin sollte sich Katharina hinlegen. Sie rührte sich absolut nicht und ließ ihn auch nicht aus den Augen. Er trat jetzt hinter ihr und zog sie vom Schrank zur Wand. Er drückte mit seinen Armen auf ihren Kehlkopf, also drückte ihr quasi den Kehlkopf zu. Sie bekam keine Luft und konnte sich auch absolut nicht wehren. Auch die Fesseln gaben überhaupt nicht nach und sie fing an, Sterne zu sehen. Danach lockerte er den Griff und dann spürte sie die Klinge des Messers an ihren Hals. Sie hoffte jetzt einfach nur noch, dass es schnell geht. Mit durchgeschnittener Kehle wird die Blutzufuhr zum Gehirn rasch unterbrochen. Ihr Blick fiel auf den blauen Teppichboden. Ihre Gedanken blieben dann daran kleben. Sie beschäftigte sich nur noch mit der Frage, wo der Teppich herkam. Sie wusste, dass viele Mitarbeiter wegen der knappen finanziellen Mittel für die Ausstattung von Dienstzimmern ja selber Teppiche mitbrachten und auch selbst manche Deko besorgten. Sie wusste nicht, woran sie sonst denken sollte. Plötzlich zog der Mann das Messer zurück, ohne sie zu verletzen. Und das, obwohl er von seinem Vorhaben eigentlich nicht gestört worden war. Jetzt ist es ungefähr eine Stunde her, seitdem die Polizei sein Vorhaben unterbrochen hatte. Und seitdem haben sie keinen Versuch mehr gestartet, um Kontakt aufzunehmen. Seine Forderung, dass bis 23 Uhr Ruhe ist, wurde akzeptiert. Katharina fragt sich jetzt, ob die Polizei überhaupt registriert hat, dass das Licht gelöscht worden ist. Holger sprach nicht viel. Er vergewaltigte sie mehrfach und sprach sie immer noch mit sie an. Sie wusste während der Vergewaltigung, dass dieser Akt sein Todesurteil sein wird und wusste auch, dass er das auch wusste. Und sie wusste auch, dass er es darauf anlegen lassen wird. Spätestens jetzt hatte er absolut nichts mehr zu verlieren. Während den Vergewaltigungen versuchte sie, sich mit Gedankenspielen abzulenken. Sie dachte zum Beispiel daran, wie das Haus ihrer Großeltern eingerichtet war, wie sich die Türklinken anfühlen und welche Möbel wo standen. Darin war sie tatsächlich sehr, sehr, sehr geübt und setzte das manchmal auch ein, wenn sie nicht richtig einschlafen konnte. Nun sitzt Holger gerade auf dem Fußboden und Katharina hatte sich an der Wand so weit hochschieben können, dass sie ihn nun gegenüber sitzt. Er rauchte. Und ihr Blick zeigte auf die Zigaretten. Sie wollte ihm vermitteln, dass sie auch rauchen möchte. Natürlich zögerte er zuerst. Doch sie ließ nicht davon ab und schaute wieder auf die Zigarette. Und plötzlich steht Holger auf. Er schneidet mit dem Messer die Handfesseln durch. Und ihre Arme taten ihr natürlich extrem weh, weil sie ja so lange, also über die ganze Zeit, gefesselt waren. Sie löste dann tatsächlich selber die Befestigung der Knebel und die hing jetzt quasi so um ihren Hals. Holger gab ihr dann auch eine Zigarette und sie durfte eine rauchen. Und er sagte plötzlich, wissen Sie, hinterher tut es mir immer leid. Katharina war jetzt natürlich extrem verunsichert und wusste nicht, ob jetzt noch eine Drohung folgt. Doch dem war nicht so. Es folgte keine Drohung. Ihr wurde klar, dass Holger jetzt wahnsinnige Angst hatte, jetzt erschossen zu werden. Und sie versprach ihm, dass das nicht passieren wird, dass sie ihn begleiten wird zu ihrer Zelle. Zu seiner Zelle, so. Und sie sprach weiter mit ihm und meinte, dass die Polizei heute nicht mehr eingreifen müsste, dass er ganz normal in seine Zelle gehen kann und sich ausruhen kann. Zusätzlich erinnerte sie ihn auch an ihre Aussagen und daran, dass sie eigentlich alles eingehalten hatte, was sie ihm versprach. Doch weder stimmte er zu, noch lehnte er ab. Sie hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass er zwischen Aufgeben und Durchstarten schwankte. Doch es durfte jetzt absolut keine weiteren Zeitverzögerungen geben. Denn wir wissen ja, was vorhin passiert ist. Jetzt nahm Katharina Benefeld-Kersten all ihr Mut zusammen und sagte, komm, wir gehen jetzt raus. Es gab absolut keine Reaktion von ihm. Sie setzte einfach nach. Ich rufe jetzt die Polizei an und da sage, dass sie aufgeben. Doch er sprach kein Wort. Um 22 Uhr griff Katharina nun zum Telefon und teilte mit, dass der Mann aufgibt und sie ihn zurück in seine Zelle bringen werde. Er zeigte noch immer absolut keinerlei Reaktion. Doch Katharina Benefeld-Kersten, die Anstaltsleiterin vom Gefängnis Salinemoor, steht jetzt auf, wendete sich zur Tür und Gott sei Dank, auch der Mann stand jetzt auf und auf dem Weg zur Tür übergab er ihr sogar das Messer. Sie verließ dann gemeinsam mit dem Gefangenen das Büro. Sie ließ den Gefangenen vorangehen. Sie ging dann erstmal direkt zur Glastür und dann nach rechts. Sie mussten nur noch durch die Gittertür, die sie trennte, und da stand dann auch schon das Sondereinsatzkommando der Polizei. Sie blieben einfach stehen und sie wollte halt jetzt die Gittertür aufschließen, doch der Schlüssel, der ging einfach nicht. Sie versuchte es nochmal von der anderen Seite und stand da halt auch einfach komplett in Socken, ne? Ihre Schuhe hatte sie nicht mal angezogen, doch der Mann blieb ruhig und zeigte auch jetzt keine Reaktion. Katharina kam sich einfach vor wie im absolut falschen Film. Es fühlte sich für sie einfach absolut surreal an. Plötzlich forderte dem Mann jemand auf, also ein Beamter, seine Hände durch die Gitterstäbe zu stecken, damit man ihn Handschellen anlegen konnte. Er gehorchte tatsächlich auch und damit war die Geiselnahme von Katharina Benefeld-Kersten beendet. So, liebe Leute, jetzt dürfen wir einmal richtig durchatmen, aber das ist noch nicht genug. Ich will euch jetzt ein paar Zeitungsberichte vorlesen, was die Zeitungen damals, also auch 1996, geschrieben haben. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schrieb am 27.02.96, ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am späten Montagabend einen Geiselnehmer überwältigt, der in Zelle, bla bla, stundenlang die Anstaltsleiterin festgehalten hatte. Das klingt doch schon ziemlich merkwürdig, oder? Die Überschrift von einem anderen Zeitungsartikel war, Polizei überwältigt Zeller Geiselgangster. Kurz nach 22 Uhr gelang es der Polizei, den Täter zu überwältigen und die Anstaltsleiterin zu befreien. Die dpa schrieb am 27.02.96, nach rund 4 Stunden Nervenkrieg hat ein Sondereinsatzkommando der Polizei am Montagabend ein Geiseldrama im Hochsicherheitsgefängnis Salinemoor bei Celle unblutig beendet. Und es wird ja noch besser, Leute. Und ARD berichtete am 27.02.96, die gute Nachricht vielleicht zuerst, das Sondereinsatzkommando der Polizei hat den Geiselnehmer überwältigt. Sie haben zugegriffen und den Mann festgenommen. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, liebe Leute. Ich meine, ihr habt jetzt die komplette Story gehört. Quellenangaben gebe ich euch im Übrigen auch noch in den Shownotes an. Unter anderem muss ich euch sagen, Katharina Benefeld-Kersten, den Namen kennt ihr jetzt auch hoffentlich, hat ein komplettes Buch darüber geschrieben, verfasst. Und da seht ihr auch nochmal Ausschnitte der Zeitungsartikel. Das Buch ist im Übrigen auch Teil meiner Recherche. Es ist ja wahnsinnig interessant. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen, falls euch der Fall super interessiert hat, euch das mal komplett durchzulesen. Die Polizei schrieb einen Teil davon und so war das alles gar nicht. Aber auch die Zeit danach war für Katharina einfach nicht ganz so geil. Der Mann bekam im Übrigen für seine Tat 15 Jahre weitere Haft. Und die Anstaltsleiterin, die war natürlich erstmal im Überlegen. Sie hatte natürlich noch während der Vergewaltigung überlegt, ob sie das überhaupt sagt. Also ob sie überhaupt zugibt, beziehungsweise sagt, dass sie vergewaltigt worden ist. Aber sie wollte so einen stillen Vertrag mit dem Geiselnehmer halt absolut nicht eingehen und deswegen gab sie auch das sofort preis. Auch die Sozialarbeiterin vorher wurde im Übrigen von ihm vergewaltigt. Doch nach 3 Tagen, also sie war tatsächlich nur 3 Tage zu Hause, danach ging sie wieder direkt arbeiten. Im gleichen Gefängnis tatsächlich, falls ihr euch fragt, im gleichen Gefängnis, ja. Sie war ja tatsächlich immer noch die Anstaltsleiterin. Nur hier, Holger. Holger wurde halt tatsächlich verlegt. Er kam in ein völlig anderes Gefängnis, in welches weiß ich gerade leider gar nicht, liebe Leute. 1997 gab es dann wieder irgendeine Sache, die vor Gericht geklärt werden musste. Da wurde tatsächlich der Anstaltsleiterin irgendwas vorgeworfen, was überhaupt nicht gestimmt hatte. Das wurde dann aber auch ziemlich schnell geklärt und die hatte auch am Anfang ziemlich damit zu kämpfen. Wegen der Kritik tatsächlich. So, nach dem Motto, hä, was lässt du dich einfach austauschen? Wer macht denn sowas? Das kann man sich natürlich vorstellen, ne? Dass da einige Kommentare, Nachrichten und so auf sie einprasselten wegen dieser Entscheidung. Das ist ja eine Entscheidung, die sie selber auch getroffen hat. Und da hat es extrem viel Kritik gehagelt, mit der sie auch tatsächlich zu kämpfen hatte. Katharina sagte tatsächlich noch Folgendes. Die Vergewaltigung gehört zwar zu meinem Leben, aber sie ist nicht wichtig. Und so handelte sie auch. Sie war weiterhin danach Anstaltsleiterin und war weiter in dieser Branche tätig. Und Leute, es gibt da eigentlich noch so viel drüber zu erzählen, aber wir sind ja eigentlich kein klassischer True-Crime-Podcast, auch wenn sich da immer viel vermischt. Ich meine, es gibt Gebäude, da gibt es eine extrem spannende Geschichte, alleine nur zu dem Gebäude. Und dann gibt es oftmals auch Stories, die passiert sind, als das Gebäude noch belebt war. Es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend, aber die Folge, die würde einfach viel zu lange gehen und es ist die längste Folge tatsächlich, die wir bisher hatten. Tatsächlich gibt es im Übrigen einen ähnlichen Fall, einen sehr, sehr ähnlichen Fall, jedoch ist da leider auch nochmal was Dramatisches später passiert, denn die Frau, die das überlebt hat, die hat sich später das Leben genommen. Und wie gesagt, es gibt wirklich noch, zu diesem Fall hier gibt es so viel noch zu erzählen. Die komplette Verhandlung ist auch total interessant, deswegen ich empfehle euch wirklich das Buch, was sie selbst nochmal geschrieben hat. Und ja, und auch die Tage nach dem ganzen Überfall, beziehungsweise ne, der Geiselnahme. Aber Katharina war halt wirklich, die war super, super selbstbewusst und hatte auch so ein bisschen sarkastisch drüber geredet. Und es ist auch einfach teils ihrer Art, also mit Sarkasmus so ein bisschen mit schwierigen Dingen umzugehen, aber auch ihre Strategie. Aber natürlich nimmt das Menschen mit, ne? Ich meine, hallo, du bist von einem Gefangenen vergewaltigt. Aber trotzdem hat sie diese Situation geschafft, sie hat es überlebt und sie hat es auch geschafft, emotional und psychisch damit fertig zu werden. Und das finde ich einfach nur krass. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es krass und ich find's gut. Und wisst ihr, was ich auch richtig krass fand, ne? Das Buch und alles und die tiefe Recherche habe ich erst, nachdem wir den Ort besucht haben, ja, also gelesen und halt recherchiert. Aber als ich gepostet habe, dass ich da hinfahre, hat mir eine Followerin auf Instagram geschrieben, ne, und berichtet, dass sie mal Zahnärztin war in dem Gefängnis. Also die kam dann als Zahnärztin dahin, aber sie wusste gar nicht, dass das richtig krasse Straftäter waren. Das wurde denen vorenthalten. Sie wusste auch nicht, dass das so Sicherheitsverwahrte waren, ne? Ich meine, da waren ja wirklich Mörder, Vergewaltiger, Menschen, die Raubüberfälle begangen haben. All solche Menschen saßen dort ein und denen wurde was ganz anderes erzählt. Die hat nämlich gesagt, dass denen erzählt worden ist, ja, das sind alles so, ja, so Halbtäter, ne, so, die haben so eine Strafe von 3 bis 4 Jahren, meistens Steuerhinterziehung, dies, das. Wie findet ihr das, also, dass ihr das einfach nicht erzählt worden ist? Ich meine, könnt ihr das verstehen? Ich meine, ne, Zahnärztin als Frau irgendwie da. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann gearbeitet hätte, wenn man mir das so gesagt hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Wahrheit ist ja schon irgendwie wichtig. Keine Ahnung, ich finde es trotzdem super, super fragwürdig. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal schreiben. Ihr wisst ja, die Mail info@ministerium.com. Gerne immer persönlich mir einfach mal die Meinung zu der Folge mitteilen, wie ihr die fandet. Und eure Gedanken interessieren mich auch sehr. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch und wollte mich auch an der Stelle nochmal bedanken für euer Feedback und auch für die konstruktive Kritik, die ihr mir so zukommen lasst. Das ist wirklich, wirklich super. Und ich werde auch hier am Equipment arbeiten, dass ihr in Zukunft einen besseren Sound und eine bessere Soundqualität habt, weil aktuell sitze ich hier mit meinem Kopf immer noch so hier unter so einem Handtuch, das Mikrofon ist hier in so einer Box, da ist dann mein Pikachu-Kuscheltier und die dämpfen so alle ein bisschen den Schall. Ja, aber schlimmer geht immer, liebe Leute. Wirklich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und jetzt müssen wir uns tatsächlich so langsam verabschieden und hören uns dann erst in 3 Wochen wieder. Und ich denke gerade darüber nach, mein Gott, wird mir das jetzt Spaß machen, die Folge zu schneiden. Darüber beschwere ich mich aber auch in jeder Folge, ne? Aber schaut mal bitte, wie lang diese Folge einfach geht. Das ist die längste Folge, die wir jemals hatten. Und mich würde auch mal interessieren, wenn ihr mir eure konstruktive Kritik äußert, war euch die Folge zu lang oder sind euch die anderen zu kurz? Das würde mich auch mal interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch ein geiles Wochenende und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Vergesst nicht, in die Shownotes zu gucken, Leute. Ich verlinke euch da nämlich den Beitrag mit den Videos, ein Real, ein aktuelles zum Thema und wo ihr auch halt Videoausschnitte seht, als ich beim Ort war. Es war total gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Fotos habe von der Gestalt, die ich da oben in dem Turm gesehen habe. Und ich frage mich auch bis heute so, wer oder was war das? Aber ich bin euch ehrlich, das werde ich nie erfahren. Und ich bin mir auch ziemlich, ziemlich sicher, dass wir nicht alleine in dem Ort waren, als wir da waren. Denn man hat ja da drin Schritte gehört. Ich hatte sogar einmal Hallo gerufen. Ich so, ich bin ganz nett, hör mal, wer ist denn da? Aber es kam keine Antwort zurück. Vielleicht waren es Kabeldiebe, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Junkies. Ich habe keine Ahnung, das kann natürlich auch sein, ne? Aber das werden wir nie erfahren. Dann müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Und wir, liebe Leute, hören uns in 2 Wochen. Nee, hören wir nicht. In 3 Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Und dann ein schönes Wochenende. Ich weiß auch gar nicht, wann ihr die Folge hört. Keine Ahnung. Eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Jetzt habe ich zwar schon Ciao gesagt, nee, Leute, aber eine Sache finde ich noch super wichtig. Macht euch auf jeden Fall mal Gedanken über diese Folge. Warum war das damals so? Also, dass die Medien auch irgendwie sie gar nicht so erwähnt haben, als diejenige, die ja eigentlich auch wirklich dieses Geiseldrama ohne Verletzte beziehungsweise ohne ja, einem Mord oder Sonstiges beendet hat, sondern dass die Polizei sich da so hingestellt hat, als hätten die das Ganze beendet. Macht euch wirklich mal Gedanken darum. Ich meine, es war ja auch früher irgendwie eine andere Zeit, ne? Als Frau, Anstaltsleiterin, das war damals einfach alles noch so ein bisschen anders. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Aber ich glaube, da werden auch viele von euch eine andere Meinung haben. Und das lasst auf jeden Fall einmal sacken. Und wir hören uns in 3 Wochen wieder. Ciao, ihr Lieben. Jetzt aber wirklich.